Ich mache ja viel gewaltfreie Kommunikation in meinen Kursen und erkläre das auch meinen Unternehmern. Und dann sagen die immer, was willst du von mir?
Was ist denn gewaltfreie Kommunikation?
Das ist geil, ne? Ja. Das ist gewaltfreie Kommunikation, ja. Also gewaltfreie Kommunikation heißt nicht, dass ich den Kunden nicht schlage.
Das gehört immer dazu.
Das ist echt, die hörst du immer den Spruch. Wenn die Leute auf die Handzeichnung abfahren oder auf zwischenmenschlichen Kontakt abfahren, auf Gesprächsführung abfahren, wir leben doch im Live-Ticker-Journalismus. Ja? Mhm. Wer liest denn heute noch wirklich Bücher? Wer ist denn noch so gelassen und tolerant? Wir sind doch alle einer Informationsüberflutung ausgesetzt. Ich empfehle euch, mit einem Buch zum Kunden zu gehen. Aus einem ganz einfachen Grund, weil es unpraktisch ist. Und dann kannst du sagen, können wir uns mal irgendwo hinsetzen? Und dann bitten die dich ins Haus. Und dann bist du im Haus und dann ist das Thomas, was du eben meintest, du siehst die Möbel, du siehst die Tiere, du siehst, wie die miteinander umgehen. Und durch diesen Trick, und dann malst du noch was auf und dann legen die auf sich. Voll aber schön. So, ne? Und wenn du richtig lustig bist, dann drehst du das Ding rum und sagst, machen Sie mir doch mal auf, wie Sie sich die Terrasse vorstellen. Machen Sie mal ein Rechteck fürs Sofa, wie viele Rechtecke wollen Sie da hin machen? Und ob es glaubt oder nicht, beim letzten Kurs mit Peter hatten wir 3 Physiotherapeuten.
Die waren gar Physiotherapeuten.
Ja, Physiotherapeuten. Die waren Hobbygärtner. Die haben sich das gegönnt. Da hatten wir unglaublich 3 Physiotherapeuten. Krass, ne? Ja. Ganz anderer Kurs. Der Peter hat seine Vorträge gehalten und dann sagt der Peter immer so, was wollt ihr wissen? Und dann kommen die Geschäftsführer an und sagen, wie viel Tonnen Stein machst du? Wie gehst du mit deinen Mitarbeitern? Wie sind deine Angebote aufgebaut? Schweigen. Oh, Peter, ich glaube, passt. Was machen wir? Zeichnen. Wir haben gezeichnet. Die wollten nur zeichnen. Und der Peter hat ein schönes Wochenende gehabt. Ja. Also so ist jeder Kurs ein bisschen anders. Und da versuche ich immer, auf die Leute einzugehen. Und das macht mir Spaß an den Präsenzkursen. Und deshalb kommen auch manche Teilnehmer 2-3 Mal zu den Kursen. Gell? Was zeichnet eigentlich einen Garten aus, den die Gäste bei einer Feier nicht verlassen wollen? Ja? Atmosphäre, Licht, Klima, visuelle Reize. Und das versuche ich mir vorzustellen.
Da musst du dich so ein bisschen als Vorstellungskraft hast du. Es ist eine leere Doppelseite, ein leeres Blatt hast du auch ganz häufig, hast du schon gesagt, auf dem du irgendwie was machst. Ja. Und diesmal geht es darum, eine Botschaft an die Zuhörenden, an die Landschaftsgärten, an die Auszubildenden, an die Technikerschüler rauszugehen. Ja, was du denen mitgeben möchtest, was du denen wünschst.
Boah.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Digital Mobil Vernetzt. Hallo online, Thomas.
Hallo online, Tobias.
Genau, also Online-Folge heute. Aufgrund, ja, Kurzfristigkeit und aufgrund, ja, wir müssen noch ein bisschen Ressourcen schauen und unser heutiger Gesprächsgast, der Carsten Ivan, sitzt in Leipzig. Und genau, deswegen haben wir gesagt, wir machen mal eine Online-Nummer daraus.
Wir müssen einfach mal unsere Pizza abholen in Leipzig. Da hatten wir auch mal eine Folge, auch online aufgenommen.
Dresden, oder nicht?
Dresden, Leipzig. Tut mir leid, alle Leute aus dem Osten, die das hier hören. Tut mir leid. Und wir hatten Rüdiger Dittmar auch, mit dem habe ich das auch immer vertauscht, die ganzen Städte.
Ja, genau. Ja, aber das ist bei Thomas normal, er dachte ja auch, wir sitzen auf dem Mittelmeer und nicht auf der Adria. Also von daher, ihr kennt das doch.
Aber stimmt doch irgendwie. Egal. Ja, ja, genau. Also man hört es an der Qualität der Folge. Wir haben es natürlich jetzt online aufgenommen. Aber es war super. Also wir haben uns hier online gesehen. Es ist jetzt eine Folge ohne Video tatsächlich. Aber nicht weniger qualitativ, inhaltlich reich an tollen Erkenntnissen für euch.
Genau, Carsten Ivan, also ist ja schon auch, ja, ich sag mal, eine Ikone in der Branche, kann man das so sagen?
Ja, voll.
Mhm. Ja. Klar, im Bereich Zeichnung, Planung vor allem, er gibt ja Seminare und wir erzählen auch in der Folge, wie diese Folge zustande gekommen ist. Da will ich jetzt nicht vorab greifen, ja. Und so, das ist doppelt. War total lustig, war sehr spontan alles und es war jetzt toll. Also wir haben die Folge jetzt vor, keine Ahnung, 5 Minuten geschlossen, haben uns nochmal hier zusammengeschaltet fürs Intro. Deswegen noch sehr frisch die Eindrücke und ich fand es echt sehr, sehr, sehr gute Folge.
Ja, ich fand es auch irgendwie spannend. Das wusste ich gar nicht, bevor ich hier bei Dataflow angefangen habe, welche Geschichte wir teilen mit dem lieben Carsten. Also das merkt man ja auch nicht. Da geht es auch in der Folge nochmal drum, dass er auch Produkte von uns benutzt. Zwar im Hintergrund, weil er sich ja sehr auszeichnet durch dieses ganze Ich zeichne per Hand. Aber da ging es auch nochmal drum. Zwar am Rande, aber fand ich auch ganz spannend, dass man das schließt sich so ein bisschen.
Ja.
Das ganze Thema, ne?
Ja, auf jeden Fall.
Ja, ansonsten,
jetzt haben wir gerade, keine Werbung für irgendwas, weil wir haben gerade keine Veranstaltung. Alle Veranstaltungen sind durch für dieses Jahr bei Dataflow, bis auf die so ominöse Messe in Nürnberg. Von daher können wir da jetzt gerade gar nicht groß Werbung machen. Ich war irgendwie jetzt mal kurz zu Gast in einer Folge von Humulus Lupulus. Wenn ihr die noch nicht gehört habt, hört da mal rein. Das ist eigentlich ganz, ganz lustige Folge gewesen. Auch wieder so ein Messemitschnitt mit verschiedenen Stimmen. Ja.
Ja, und da hast du für uns gesprochen.
Ja, stimmt.
Da hast du mich auch sehr lobend erwähnt, dass ich immer diese Folgen schneide. Voll.
Ja, aber was ihr wirklich mal machen könntet, das wäre vielleicht echt mal ganz cool. kommentiert mal unter der Folge, schreibt uns mal, gibt uns Feedback.
Ja,
genau. Weil jetzt auch gerade nach der Folge, da hat Carsten auch, ja, man sieht es an den Folgentitel, denke ich mal, auch die ein oder andere Sache mal rausgehauen. Wie steht ihr dazu? Schreibt es einfach mal rein, dass wir mal ein bisschen Feedback von euch bekommen.
Ja, und wir würden auch tatsächlich mal öfters gerne inhaltlich Bezug darauf nehmen, ne? So, es gibt immer mal wieder hier und da Kommentare, ob es jetzt auf Spotify ist oder ob es auch mal per Kontaktformular ist auf unserer Webseite, wo man auch uns schreiben kann oder an podcast@dataflow.de. Aber so viel ist das nicht und das wäre natürlich ganz cool, wenn ihr es wollt, dass wir da natürlich auch mal Bezug drauf nehmen.
Ja.
Liebend gerne. Das ist aber noch lange, ne? Bis zur Galabau-Messe. Vor 2 Jahren, wo das letzte Mal war, waren auch ein paar Leute von euch schon, die uns da besucht haben. Uns gibt es ja jetzt auch schon fast 5 Jahre.
Wir werden bald 100, Thomas. Wir werden bald 100.
100, genau. 100 ja, voll. Genau. Zu Galabau-Messe haben wir dann die 100 voll.
Ja. Verrückt.
So ist es.
Ja. Viel Spaß beim Zuhören.
Ja, also wir können jetzt starten. Herzlich willkommen, Carsten.
Ja, hallo Thomas, hallo Tobi. Schön, dass ich auch bei euch sein darf.
Ja. Gerne.
Ja, wir hatten gerade schon so kurz im Vorgespräch mal, wie das jetzt überhaupt zustande gekommen ist. Vielleicht nehmen wir nochmal eben kurz die Zuhörenden an der Stelle mit. Und zwar hatte ich ein lustiges Posting gemacht von unserer Landsketch AI, also von Dataflow. Und wir hatten da halt immer irgendwie... Ja, eine Zeit lang immer so dieses Thema der Grafik, es sieht aus wie Sims und ich hätte es gern irgendwie ein bisschen lebhafter und so weiter, natürlicher. Und mit so einer KI kann man ja sehr viele Sachen machen, mal gut, mal schlecht, mal durchschnittlich, meistens durchschnittlich tatsächlich. Aber und da kommt unter anderem eine Option bei raus, dass man eine Handskizze also Pseudo-Handskizze raus erstellen kann. Und
Schriftung und so.
Und da habe ich den Carsten, glaube ich, ein bisschen mit getriggert.
Genau, ja. Mhm.
Und dann hast du was kommentiert, das kann man ja nachlesen, das ist ja öffentlich, das ist ja schön bei Social Media. Und dann haben wir uns ein bisschen ausgetauscht und dann in persönliche Nachrichten übergegangen, um zu sagen, hey, okay, dieses Thema ist, finde ich, mega spannend, weil bei uns kommen halt auch ganz viele, man ja, KI, ich brauche ja bald kein Planungsprogramm mehr, weil die KI kann man das ja alles für mich machen. Keine Ahnung, ob das irgendwann mal so kommen wird. Im Moment würde ich sagen, nee. Aber bevor wir vielleicht in dieses Thema komplett reinstarten, wir haben uns im Podcast so eine lustige
Schnellfragerunde.
So eine lustige Schnellfragerunde. Genau, und da stellen wir dich so ein bisschen mit vor. Und deswegen würde ich mal einfach mal anfangen, Carsten, dir eine schnelle Frage zu stellen, obwohl es jetzt so ein bisschen. Aber es passt eigentlich zu meinem Post. Wenn du einen Plan erstellst, schwarz-weiß oder bunt?
Schwarz-weiß.
Wenn du mit den Kunden sprichst, lieber über irgendwelche WhatsApp- oder Instagram-Sprachnachrichten oder ein persönliches Gespräch vor Ort?
Nur persönlich.
Okay. Wenn du dich entscheiden müsstest, nie wieder sprechen oder nie wieder zeichnen?
Nie wieder zeichnen.
Oh. Okay. Ja, die KI kann ja für dich zeichnen. Ne? Was ist dir lieber? Kunden mit einer klaren Vision oder Kunden, die sagen, ach, Herr Ivan, ich vertraue Ihnen, Sie machen das schon?
Letzteres.
Okay. Dann würde ich mal sagen, das erste Motiv, das jeder zeichnen lernen sollte.
Ein Baum.
Ach, sehr gut. Ja, und letzte Frage, würde ich jetzt sagen. Das erste Gespräch wirklich vor Ort oder am Bildschirm?
Vor Ort.
Cool. So, das war so mal ein bisschen, um einen Eindruck zu bekommen, wie du so tickst. aber jetzt vielleicht einmal dich richtig vorzustellen. Also 71 bist du, hast du gesagt.
Ja, ich bin schon 72.
72, ach so, Entschuldigung.
Also geboren. Gemacht.
Ja.
Und ja, also wegen den Fragen, also ich mache Planungen hier in Leipzig und da fahre ich dann auch raus und so, und das sind alles so, ja, Leute, die einen kennen und weiterempfehlen. Und manchmal fahre ich auch zu meinen Kunden, also mein Kerngeschäft ist Business to Business. Ja? Und zwar ist das so gekommen, also 1972, nein, Quatsch. Ich will ja die Zuhörer nicht langweilen, aber das ist so gekommen, ich habe studiert, bin zum Daniel Nies gefahren, zum Zeichenkurs, ja, Zeichenwerk, und habe da seinerzeit alle Zeichenkurse gemacht. Und da war immer ein Gärtner dabei und der hat gesagt, war ein super Kurs, ne? Aber hör mal, Junge, du bist doch Student, da hast du keine Kohle, kannst du nicht abends mit mich zeichnen, weil ich kann das doch nicht so gut. Und im Grunde mache ich das, was ich jetzt mache, seit 1999. Ja, also abends für Betriebe was zeichnen und natürlich auch entwerfen, weil du hast es ja studiert. Und ich bin ja 92 in Gartenbau gegangen, also von daher, ich habe gebaut, normale Gärtnerausbildung und so weiter. Ne? Also ich weiß, worum es geht. Ne? Habe auch Bagger gefahren und LKWs versenkt und all den ganzen Scheiß, den man so erlebt. Gell? Nein, also auf jeden Fall habe ich dann ein bisschen gependelt. Berlin, Ruhrgebiet, in Paris habe ich gearbeitet, in der Schweiz, in Österreich. Und in Österreich war ich Abteilungsleiter einer großen Firma, hatte 4 Partien. Anstellungsgespräch war ungefähr so, Herr Ivan, das ist der Umsatz, den können Sie erreichen, wie ist egal, denken Sie sich was aus, ich unterstütze Sie, am Ende des Jahres gucken wir uns die Zahlen an.
Das war beim Galabauer, oder?
Ja, genau. Also okay. Ich hatte totale Freiheit, 4 Partien, aber auch ein bisschen Druck natürlich. Und in dieser Zeit ist mir aufgefallen, dass die mich eigentlich nur 2 Tage in der Woche brauchen, weil dann spätestens bei der Kalkulation und der Bauleitung war der Techniker mir überlegen. Ja, als Architekt ist man dann doch auch immer so ein bisschen noch Idealist und will hier und will da. Und da die Kollegen, die mit mir gearbeitet haben, da habe ich so gemerkt, die treffen schnellere und bessere Entscheidungen als ich. Und da ist so der Gedanke gereift, da war ich dann auch so, wie alt war ich denn, so Mitte, Ende 30, na, Ende 30 war ich da, wir hatten 2 kleine Kinder. Und da habe ich gedacht, komm, machst du dich mal selbstständig mit dem, was du als Hobby sowieso immer gemacht hast. Dann habe ich Kaltakquise gemacht und da habe ich richtig Kaltakquise angerufen, telefoniert und so. Und das ging so super. Ja, ich bin da reingekommen in ein Netzwerk und dann ins nächste Netzwerk und ich habe alle Kunden dann gesagt, okay, wenn ihr Bock habt, ich komme vorbei. Hatte keine Kohle, bin ins Flugzeug gestiegen, nach Hannover geflogen, im Zug nach München und nach einem halben Jahr hatte ich den ersten Angestellten.
Was war dein Opener, wenn du die Leute angerufen hast?
Was mein Opener war?
Ja.
Ob ich ihnen helfen kann, den Umsatz zu erhöhen. Oder ob sie sich schon Gedanken gemacht haben, wie sie mit Handzeichnung eine Marke etablieren können. Ja? Und dann cool. Natürlich, ob sie der Zuständige sind. Und ich habe 2006, da war ich gerade zwischen 2 Jobs, wie man so schön sagt, ne? Da habe ich eine Verkaufsschulung mitgemacht in der Schweiz für lockere 2.500 Euro. 3x2 Tage. Ich habe es damals meiner Mutter gesagt, die hat gesagt, Carsten, musst du mich immer so verarschen? Nimm mich doch nicht auf. Doch, Mama, ich mach das. Carsten. Aber das war richtig geil, weil der Typ hat gesagt, Kundenergründung und nicht Bedarfsanalyse. Das mache ich heute noch in meinen Seminaren. Kundenergründung interessiert sich für den Menschen und Bedarfsanalyse macht Produktberatung. Und ich habe mich sowieso immer eher für Psychologie interessiert. Und das habe ich wirklich aufgesogen. Und das Geile war ja, dass der nach der Veranstaltung gesagt hat, und wem das hier nichts gebracht hat, merkt euch bitte, wenn ihr so mit euren Partnerinnen und Partnern redet, wie ich es euch beigebrachte, wie ihr es mit Kunden machen müsst, wird eure Beziehung besser funktionieren. So, Tobi, was hat meine Freundin ein halbes Jahr später zu mir gesagt?
Das war's wahrscheinlich.
Nein, die hat gesagt, seitdem du bei dieser Schulung warst, kann ich mich viel besser mit dir unterhalten.
Ah, also genau die andere Richtung, okay.
Ja, also es war voller Erfolg während, ja, wir haben uns dann auch 20 Jahre gut unterhalten sozusagen. Auf jeden Fall, ja, war das so meine, mein Werdegang. Bis 2014 waren wir in Österreich. Da hatte ich 2 Angestellte, da hatten wir 60 Betriebe, für die wir gearbeitet haben. Manche schicken mehr, andere weniger. Und dann sind wir nach Leipzig gezogen. Seit 2014 bin ich in Leipzig. Und hier habe ich das, ich meine, es ist halt speziell, was ich mache. Ne? Und für einen Landschaftsarchitekten ist es zu wenig. Für einen Grafiker ist es auch zu wenig. Für eine Administration hat es auch nicht ganz gereicht. Insofern habe ich ein paar externe Büros, die halt Buchhaltung machen oder zuarbeiten. Aber letztlich spätestens seit Corona, seit 2020 meist gänzlich alleine. Und jetzt habe ich vielleicht so 5 Betriebe, für die ich plane, und weitere 10, die hin und mal wieder was schicken.
Okay, aber war das jetzt durch den Ortswechsel letztendlich dann?
Ja,
oder?
Ja und nein. Also in Leipzig in Deutschland ist die Ausbildung anders. Ich hatte viele Praktikanten, die machen diese Berufsschulen, ne? Die sind dann im Gärtnergymnasium, also ein berufliches Gymnasium ist das in Wien. Mhm. Und da sind natürlich, du kannst es ja auch mal, meine Tochter geht auch in ein berufliches Gymnasium, die hat dann Schwerpunkt Soziologie. Und da ist in Wien diese Schule und da hast du natürlich schon mal Studenten und Praktikanten, die dann sagen, weißt du was, ich komme mal ein Jahr zu dir. Und habe schon Ahnung, bin aber auch noch 19 und kann mich umgucken. Und da habe ich halt einen guten Draht zu der Schule. Und das hat sich in Leipzig so nicht ergeben. Wie gesagt, wenn jetzt hier jemand Landschaftsarchitektur oder Architektur studiert hat, da hatte ich dann Studenten und Praktikanten. Das ist zu speziell,
weißt du. Ja. Würdest du dich denn eher als Architekt oder als Gärtner bezeichnen?
Also weder noch. Aber ich sage mal, ich Entwerfer bin. Ich bin Querdenker, also.
Schlecht gealterter Begriff übrigens.
Ja, den müssen wir wieder zurückholen, den
Begriff. Ja, auf jeden Fall. Das ist ein sehr, sehr schöner Begriff eigentlich und durch Corona sehr in die falsche Richtung.
Ja, also, das sagte mein damaliger Chef. Ich habe in der Schweiz am Architekturbüro gearbeitet, also am Landschaftsarchitekten. Der wollte keine Hausgärten werfen. Da sagt der Carsten, mach du das. Hier, das ist der Kollege, mit dem machst du das zusammen, der baut das dann, ne? Keine Ausschreibung, der baut das. Dann saßen wir bei dem, haben den Garten präsentiert und dann sagte der zu mir, der Bauherr, also 250.000 Euro Franken Bauvolumen, der sagte dann, wenn du möchtest, dass dein Gärtner diesen Auftrag kriegt, dann kündigst du in dem Büro und du stellst den dann an. Und dann bist du jeden Tag auf Baustelle. Und das haben wir dann gemacht. So ging der Wechsel innerhalb von einer Woche. Und ja, von daher, ich kenne beide Seiten, weißt du, und ich finde das faszinierend, dieses Planen und Bauen aus einer Hand, so wie Jacques Wirtz das auch mal sein, ich weiß nicht, wie sein Sohn hieß, aber der war bei uns an der TU, der hat das vorgestellt, Thomas, oder? Ja, weiß ich nicht, aber immer einer seiner Söhne war an der Uni und hat das vorgestellt, dieses Konzept, und hat Bilder gezeigt, und das fand ich eigentlich immer gut. Und ich arbeite ja auch viel mit Peter Berg zusammen, und der macht das ja auch, Planen und Bauen aus einer Hand. Und von daher, ich bin einfach ein Entwerfer, kreativ.
Wie fühlt sich das an, wenn du so einen Entwurf dann quasi loslässt? Das ist ja schon ein Loslassen, wenn du es dem Kunden irgendwie gibst.
Ja, interessant, aber also mir fällt's leicht.
Ja?
Ja, also dann wird's jetzt Realität, ne? Oder dann entsteht das Ganze. Und ich meine, es geht ja auch nicht um mich, es geht ja auch immer um den Kundengarten, ne? Und insofern freue ich mich dann, wenn es dann gebaut wird, ja. Da habe ich auch kein Problem mit, ja.
Wie läuft das denn jetzt genau ab? Also du arbeitest immer noch dann für Unternehmer quasi, dass du die Pläne für die Galabauer machst. Das heißt, du hast gerade gesagt, 5, 6 Betriebe, wenn ich es richtig noch jetzt
wiedergebe. Das hat sich so rauskristallisiert mit der Zeit. Da machen wir dann zwischen 10 und 30 Gärten pro Jahr. Also ich mach relativ viel, und das sind alles Auftraggeber, die Storytelling können. Die können alle reden. Also ich arbeite hier in Erlangen mit dem, darf man das so sagen, ja, oder? Mit der Firma Freiraumgarten, der Tobi, das ist ja Pfundskerl, gell?
Grüße gehen raus.
Grüße an dieser Stelle. Und der kommt im weitesten Sinne aus der Gastronomie, und bringt daher eine ganz andere Menschenkenntnis mit. Und wir gehen manchmal zusammen auf Baustellen, dann sagt er, du, ich habe wieder so 4, 5 Objekte, komm vorbei, guckst du dir an. Und dann gehen wir zusammen raus und ich halte mich dann immer ein bisschen zurück. Tobi hat ja schon den sozialen Draht, ne? Mhm. Und manchmal komme ich dazu oder auch nicht. Ne? Und von daher weiß ich ja, wie die Firma tickt. Ich weiß, was die wollen und die wissen, was sie von mir kriegen. Und ich arbeite auch viel mit dem Alexander Eichler zusammen, hier in der Nähe Chemnitz. Und also der sagt mir 3 Sachen. Er sagt mir, du pass auf, der Architekt hat einen Schwimmteich vorgeschlagen. Wir bauen ihm aber keinen Schwimmteich, weil der ist ein halbes Jahr in Thailand. Der braucht den nicht. Wir machen jetzt einen Eichlergarten. Fertig. Dann weiß ich, was der will. Kriege ich ein paar Fotos, ein paar Pläne. So ist das.
Ja. Ein Eichlergarten ist dann das, was der immer baut? Also du hast quasi seine Handschrift, musst du dann übersetzen und einbauen, oder wie?
Ich behaupte mal, es geht mindestens 50-50. Also klar, die lernen natürlich viel von mir. Ich habe natürlich was mich auszeichnet, ist die Raumbildung. Ja, der Gärtner denkt in Produkten und Quadratmetern und Stückzahlen und Bautagen und ich denke in Raumbildung und ich denke in Räume, in Klarheit, Bezug zum Haus oder machen Raster. Ich überlege, wo kommen die Bäume hin? Ich habe viel Raumbildung mit Pflanzen und in den ersten Jahren habe ich den Gärtnern immer gesagt, also erstmal ist dieser Platz im Garten, den finde ich so langweilig, ja, also wir machen jetzt einen Platz im Garten, weil der Perspektiv wechselt. Ich sage, Alter, ey, das erzählt jeder, erzähl doch mal was Neues. Ja, was sollen wir denn erzählen? Und das Schlimmste ist, wenn zu diesem Platz auch noch ein Weg führt und dann sage ich, diese 10.000 Euro kannst du dir doch sparen, kauf dir mal einfach 3 große Bäume, ja, weil im Regen und im Schnee sitzt eh keiner da draußen, ja, aber du kannst denen erzählen, was die in der Hängematte erleben, wenn die unter diesen 3 geilen Bäumen sitzen, ja, und so haben natürlich viele Gärtner enorm von meinem Wissen auch profitiert. Ich würde sagen, das sind schon gute und lange Gespräche, die wir manchmal auch über die Planungen haben, und da hat der Gärtner natürlich den Vorteil, dass er sich im Grunde auf das Kundengespräch schon vorbereitet mit mir, ne? Also der ist im Grunde wie gebrieft und hat einfach gute Argumente, zum Kunden rauszugehen. Und wenn ich das noch anfügen darf, also ich bin ja Rheinländer, von daher ist die Kugel aus dem Lauf, hält sie keiner auf, ne? Es sei denn, ihr tut's. Aber jetzt habe ich den Faden verloren.
Wo kommt der Spruch denn her?
Das hat ein Bekannter zu mir gesagt, der sagte, Carsten, also ich schreibe ja auch Kolumnen für die Zeitschrift Gärten und er ist Journalist und die ersten hat er überarbeitet und der meinte, Carsten, deine Zeichnungen, die sind so klar, wenn du die Treppen und die Terrasse das Haus gemalt hast und der Baum ist der Rest weiß, so musst du reden. Ja, Hauptsätze und dann sagte er, wenn du redest, das ist wirklich so, ist die Kugel aus dem Lauf, dann hält sie keiner auf. Okay. Redest du und so, von daher.
Aber ich habe noch eine Frage zum Vorgehen. Das heißt, du hast irgendwie irgendwie Katasterplan, vielleicht ein paar Planungsunterlagen noch vom Haus, wo du siehst, wo Sichtachsen und so weiter sind, denke ich mal.
Fotos, Filme,
okay. Und dann, also ich habe irgendwann auch mal irgendwie Landschaftsarchitektur studiert in Essen damals noch und da war das dann auch, dass man erstmal so quasi dieses Räume schaffen. Das ist ja eigentlich das, was, sage ich mal, definitiv einen Unterschied meiner Meinung nach einen Unterschied ausmacht, um da mehr Spannung auch in so einen Garten reinzubekommen und halt die Fläche so zu nutzen, dass man viele verschiedene Räume oder auch stimmige Räume schafft. Das heißt, du machst erstmal Kreise und überlegst dir, was sind die Bedürfnisse des Kunden oder?
Nee, das ist mir alles scheißegal.
Okay.
Ich sag das immer zum Spaß, die Bedürfnisse des Kunden interessieren mich überhaupt nicht. Und dann sind die immer ganz geschockt.
Ich bin auch gerade geschockt, ja.
Ja, aber wen interessiert denn die Bedürfnisse des Kunden? Also die sind ja alle die gleichen.
Also eine andere Priorität aber vielleicht, aber was ist denn das?
Genau, das ist die Aufgabe. Das ist die Aufgabe im Gespräch, die Prioritäten rauszufinden. Also ich mache in meinen Seminaren, in meinen Planungsseminaren, kriegen ein Interview und dann frage ich, ich bin ja auch viel an Fachschule, also in der Meisterausbildung, und dann frage ich immer, was ist die wichtigste Information? Aber nur eine. Und dann lesen die den Text und dann sagen die immer Terrasse, Hochbeet, Sichtschutz. Und dann sage ich, nein, das wollen alle in ihrem Garten haben. Und in dem einen Interview zum Beispiel sage ich, lest es nochmal durch und dann sagt ihm, was ist die wichtigste Information? Und die wichtigste Information, die Kundin in diesem Beispieltext sagt, ist, wir haben Angst vor Überforderung. Weil jeder von euch, sage ich dann, wird eine Terrasse bauen, wahrscheinlich in der Nähe des Hauses, wahrscheinlich auch in der Nähe der Küche ein Hochbeet, wahrscheinlich an der Gartengrenze einen Sichtschutz. Ja, ihr könnt dann, und das ist sozusagen der Funktionalismus, zu sagen, okay, welches Hochbeet, Katalog, klicki, klicki, welcher Sichtschutz, Katalog, klicki, klicki. Und dann bist du der Mittler zwischen der Baustoffindustrie und dem Kundengarten. Und wenn du dieser Vermittler, der Baustoffvermittler sein willst, kannst du das tun. Ja, aber es gibt noch andere Wege. Und der eine Weg ist eben Storytelling, einfach wirklich dich auf den Kunden zu konzentrieren. Und dann mach manchmal so, dann kriegen die das Interview und dann sage ich so, jetzt kriegt ihr die Plangrundlage und es ist ein leeres Blatt Papier. Und dann sage ich so, und jetzt malt mir mal auf, was ihr denkt, was dem Kunden gut gefällt. Ja, müsst ihr nicht den ganzen Garten malen, aber ist das, wie sieht Entspannung für den Kunden aus? Wie sieht das für den Aufregung aus? Stärke? Ja, was sind so die Emotionen, die ihr wahrnehmt? Wie würdet ihr das bauen übersetzen? Und das fällt den Leuten unheimlich schwer. Und das fällt auch den ausgebildeten Architekten unheimlich schwer. Und ich funktioniere vom Marketing ja sehr über Mundpropaganda. Und also das liest man nicht so alles noch nicht auf meiner Homepage, ich weiß, oder man muss genau lesen. Aber ich war jetzt seit 3-4 Jahren mache ich diese betriebsinternen Schulungen und oft eben auch, dass die Chefs mich anrufen und sagen, Carsten, unsere Mitarbeiter sind so brav. Die fragen den Kunden, was der will, und dann malen die das schön auf. Aber das bringt uns als Firma nicht weiter. Und so wird auch ein Schuh aus dem Spruch, was der Kunde will, ist mir egal. Weil der Kunde ist nicht der König.
Ja.
Der Arbeitgeber ist der König. Und wenn ich angestellter Planer bin, ist es mein Job, Kunden so zu selektieren, dass ich auch, nicht nur, aber auch frage, bringt dieser Kunde uns als Betrieb weiter? Ja. Und vor dem Hintergrund versuche ich dann ein bisschen provokant zu sagen, man muss ja gucken, dass dein Publikum immer wach bleibt, gell? Das ist der eine Ansatz, dieses Storytelling. Also was ist die wichtigste Information? Und zwar bitte nur eine. Und da überlegst du dir mal, wie sieht der Idealgarten aus? Der andere Ansatz, Tobi, den du gerade richtig beschrieben hast, ist nicht die Funktionsbereiche. Die kennen, das kann man auch alles machen. Aber viel wichtiger finde ich, den Weg in die Kunst zu gehen, in Piet Mondrian, in Kandinsky, in Feininger und mal ein Bild zu malen. Also Formalismus, visuelle Ästhetik. Die Funktion folgt in diesem Fall der Form, weil die Funktionen im Garten sind klar. Aber wie finde ich eine geile Form raus? Und dann ist ja auch das Schöne, dass die Kunden immer sagen, pflegeleichte Gärten, das überhören wir ja sowieso immer, weil Räume kannst du nur mit Pflanzen bilden. Also ist ja dein Job, erstmal eine visuelle Ästhetik zu produzieren und dann weißt du genau, welcher Einwand kommt, zu viele Pflanzen. 80% des Erfolgs ist Vorbereitung. Also, welche Argumente hast du? Welche Pflanzen kennst du, um dem Kunden die Angst davor zu nehmen? Und das ist ein Prozess. Ja, manche steigen drauf ein.
Aber Entschuldigung, dass ich unterbreche. Ich finde es gerade so lustig zu sagen, dass die Kunden eigentlich einen Garten haben wollen und Angst vor Pflanzen haben.
Ja, ja.
Dieses Bild allein.
Ja, die haben ja Angst vor Kontrollverlust und davor, was die Nachbarn sagen. Ne? Also, die haben ja echt keine Angst vor Pflanzen. Aber das ist eben dann Gesprächsführung, ne? Und das finde ich ganz interessant. Da habe ich auch einen schönen Film. Also eigentlich müssten wir vorher sagen, dieser Podcast enthält Produktplatzierungen, gell?
Ja, ich muss irgendwo anklicken hier. Werbung ist irgendwie enthalten.
Wir sind empfänglich für Sponsoring, haben wir doch letztes Mal schon gesagt.
Also ich habe das, da habe ich einen Film, den ich vor 10 Jahren gedreht habe mit meinem Freund Nils. Und zwar ist das die Sprache des Gartenbaus. Du musst alle Perspektiven einnehmen. Du musst den Rhetoriker haben, den Psychologen. Du musst den Funktionalisten haben, aber den haben wir eh. Aber du musst auch den Künstler haben. Und das habe ich in dieser Verkaufsschulung gelernt vor, wie gesagt, weil ich erzählt habe, für 2.500 Euro oder Franken damals. Der sagt, wir hatten damals eine Übung, 7 Einwände und 7 Antworten darauf. Bringen dir 49 Antworten. Und das ist Planung verkaufen. Und die Gärtner lernen in der Schule eine Bauweise und die glauben, es gibt eine Verkaufsweise für Planung und das funktioniert nicht. Es gibt unterschiedliche Temperamente, es gibt dominante Kunden, es gibt unsichere Kunden, es gibt Kunden, die haben gar keine Ahnung und wollen auch gar keinen Garten, die wollen einfach nur ein Haus haben. Es gibt Kunden, die erwarten das ganze Spektrum und du musst da einfach eine gewisse Flexibilität haben, auch was die Verrechnung angeht. Und das ist so ein bisschen mein Credo. Und deshalb sagte ich gerade, Entwerfer, Gärtner, ich bin kreativ. Ne? Du musst da, in der Gartenplanung hängt alles mit allem zusammen. Und es geht eben nicht nur um die schöne Zeichnung, sondern um all das, was davor passiert, wenn du gute Akquise haben willst.
Aber ist dann nicht auch wichtig, dass du die Gärten so planst, dass sie halt für den Kunden gut sind? Also, dass du denen quasi so mehr oder weniger irgendwie so eine Lebensentwicklung da irgendwie auf den Tisch hinlegst? Wir hatten mal mit dem Andreas Niepel, Gartentherapeut, vor 4 Jahren oder was, das ist auch schon ewig her, eine Folge. Und das fand ich total augenöffnend, weil er ja komplett dieses ganze Bedürfnisthema umgedreht hat, weil natürlich bei irgendwelchen kranken Menschen, die ganz anders da angepackt werden und da die Gärten anders aufgebaut werden, als wenn ich jetzt einen Privatkunden berate. Aber eigentlich ist genau das Gleiche. Also eigentlich ist genau das Gleiche, was ich beachten müsste bei einem Privatkunden. Was muss ein Garten beinhalten, damit das für den Kunden das höchste Potenzial hat?
Ja, wenn das der entsprechende Kunde ist, ja, und das gilt es immer rauszufinden, ne?
Also, aber stützt das Ganze nicht auch irgendwie so diese These, ich habe ganz viele Firmen, die sagen, Planung mache ich nicht, ich verkaufe das ohne Plan. Meine Kunden wollen keine Planung. Diese Argumente hast du wahrscheinlich auch schon mal gehört.
Ja, immer.
Aber ist das dann nicht so, dass man sagt, okay, ich kann das kommunikativ ja auch so rüberbringen, dass ich vielleicht den Plan ja auch gar nicht brauche, weil die Unternehmen sind ja auch dann auch erfolgreich, also es gibt es ja dann auch weiterhin. Aber ist es nicht eigentlich, klar, ich sage das dir jetzt als Gartenplaner, aber ein Plan natürlich dann da schon immer mehr Sicherheit dann auch für den Kunden gibt, damit er auch das versteht, was ich meine in diesem Zwischenbereich. Ne? Ich sage, da vorne soll dies und das hin und der Kunde versteht vielleicht was ganz anderes, weil er bei Pinterest und Co. andere Bilder im Kopf hat, als jetzt derjenige, der schon 20 Gärten gebaut hat.
Also früher war ich da strenger. Vor ein paar Jahren hätte ich noch gesagt, es muss ein Plan sein. Mittlerweile bin ich da auch von abgekommen, weil ich halt erfolgreiche Unternehmer kenne, die ohne Plan bauen. Ja, und letztlich ist der Plan ja auch nur eine Projektion und eine Illusion. Ja. Es geht um das Vertrauen, das du aufbauen kannst. Ja. Und wenn du das Vertrauen aufbauen kannst, dann bau halt ohne Plan. Und es ist aber, muss man, das ist, finde ich, auch mal wichtig in den Seminaren oder auch bei Tagungen, die Leute erzählen viel, aber da musst du nachfragen. Arbeitest du im Flachland, im Neubau, dann brauchst du vielleicht nicht immer einen Plan. Arbeite ich mit Höhen, mache ich komplexere Gärten, dann wirst du ohne Plan nicht drum rumkommen, ja. Und dann ist auch noch die Frage, also als ich angestellter Architekt war, wenn ich den Kollegen auf Baustelle einen CAD-Plan gezeichnet hätte, die wären beleidigt gewesen. Die hätten gesagt, Junge, wir machen das seit 20 Jahren, gib uns eine huddelige Skizze, wir planen uns das alles selber ein, ja. Solche Mitarbeiter gibt es heute wahrscheinlich weniger, aber auch das muss man ja sehen, ne? Wie ist dein Betrieb aufgestellt? Also wenn es jetzt um die, man muss dann, also brauche ich den Plan zum Verkaufen, dann würde ich sagen, würde ich nicht verallgemeinern, also ich würde schon sagen, ja, im Prinzip schon, weil es ja auch sich auch rumspricht, ne? Der macht gute Pläne und vor allem, wenn die dann auch individuell aussehen, das ist auf jeden Fall ein Potenzial. Aber das heißt nicht, dass wenn ich jetzt nicht eine Gartenplanung mache, dass ich dann keinen Werkplan mache. Also das heißt das nicht. Das sage ich, ihr müsst das wirklich trennen. Und ich arbeite ja auch mit Green Expert, irgend so eine Software-Klitsche in Deutschland verkauft wird. Ich weiß gar nicht, wer das ist. Ne? Aber schon immer mit Green Expert und das poste ich ja auch nicht, aber das läuft halt mit, damit die Leute, aber das kriegt der Kunde nicht zu sehen.
Ja. Ja? Also das wissen auch die wenigsten, dass du mit dieser tollen Software arbeitest, glaube ich.
Das wissen weniger, aber das kann man ruhig sagen, ja. Es ist schon eine coole Software, ja. Ich arbeite auch seit SketchUp, schon seit 15 Jahren. Manche Perspektiven sind aber zu komplex und dann baue ich mir die halt vor oder muss schneller gehen oder was weiß ich, habe keinen Bock. Man macht ja auch Spaß.
Ja.
Ja. Ja, aber das ist ja genau das Thema mit dem Werkplan, mit der Massenermittlung wahrscheinlich dann hinten raus, auch dann da die Daten direkt zu haben. Ne?
Ja, und vor allem, als ich angefangen habe, habe ich 10 Planungen gemacht, da waren 8 sofort in Auftrag und 2 wurden geändert, heute ist umgekehrt. Heute werden 2 gehen durch und 8 werden mindestens einmal, zweimal, dreimal geändert.
Okay, woran liegt das?
Ja, also erstmal mit dem Ukraine-Krieg ist der Mittelstand weggebrochen bei mir. Gärten unter 50.000 zeichne ich nicht mehr. Also, und ein Glück bin ich in einem Klientel unterwegs, wo, ich meine, aber Poolcoin geht ja auch schon bei 80.000, fängt das ja erstmal an, ne? Also Inflation, das ist ja bei uns galoppieren, würde man ja fast sagen. In dem Bereich haben wir noch genug zu tun sozusagen. Ja, und ich glaube auch, dass es eine Wertschätzung ist für den Garten, weil das Bewusstsein der Endkunden oder der Anspruch an Gestaltung gestiegen ist, ne? Also vermute ich mal. Ich würde mal sagen, früher gab es einen Konsensgarten, ne? Hecke, Rasen, Terrasse, dazwischen eine Schaukel. Und heute hast du so viele Stile und so viele Bilder, dass du einfach als Kunde, der Kunde will ja den, der Gärtner will ja den schnellsten Weg haben. Gespräch, Angebot, Auftrag. Und das funktioniert halt nicht mehr, weil einfach, der Kunde vorinformiert ist. Aber ich würde es positiv sehen und sagen, die Wertschätzung und das Interesse am Garten ist gestiegen, aufgrund dessen du eine höhere Beratungsleistung bringen musst.
Wenn da jetzt so ein Fehler in der Zeichnung ist, wie gehst du damit um? Also wenn jetzt irgendwie der Kunde sagt, hat jetzt gar nicht meinen Geschmack getroffen.
Wird korrigiert, ja. Also ich bin nicht stur. Ich mache das immer so, wenn der Kunde sozusagen den gleichen Geschmack hat wie ich, ist super. Wenn ich merke, es könnte ein Problem werden, mache ich zwei Varianten. Dann mache ich so, wie ich denke, wie es der Kunde erwartet und so, wie ich denke. Und dann sage ich mir, das ist das Spektrum der Möglichkeiten. Jetzt gucken wir mal, was rauskommt. Und dann geht es sozusagen in die Überarbeitung. Und
damit aber das heißt, dass du diese Vorgespräche quasi mit dem Kunden dann auch komplett führst?
Nee, ich nicht. Das sind alles, aber wie gesagt, wir kennen uns so lange. Also Alexander, Tobi, Andreas, wir kennen uns alle so lange.
Okay. Also ich weiß, was die wollen. Die sagen dir dann, was das für ein Kundentyp ist, wie der tickt. Ja, genau. Gut, man sieht manchmal ja auch, glaube ich, schon am Gebäude oder vielleicht an so ein bisschen Einrichtung oder so, wie die ticken dann. Ne?
Genau.
Und wie bereitest du dich sonst drauf vor? Also auf diese Familie, die dort lebt? Weil sonst, ich kenne das so von früher, ich habe früher auch mal Gärten gezeigt, man guckt natürlich immer, was für Möbel haben die da, wo fahren die in Urlaub hin? Was für Kinder haben die oder welche Kinder haben die Tiere?
Ja, das kriege ich nicht so 100% mit. Also ich kriege sozusagen die Quintessenz mit. Ne? Du hast schon recht. Es ist schwer zu erklären. Also ich versuche es mal so, weil ich mache ja echt viele Planungen. Und dadurch habe ich ja, wie gesagt, viel Erfahrung, viel Routine. Aber dieser Detailgrad, das muss schon der Gärtner vor Ort machen, wenn es darum geht, welche Farbe oder welche Rosen, welches Material oder so. Wie gesagt, ich bin so auf diesem Niveau Raumkonzept und schon detailliert, aber ob das jetzt ein Muschelkalk ist oder eine Basaltplatte, das macht schon der Gärtner vor Ort, ja.
Okay.
Ich mache auch keine Pflanzpläne. Also ich mache Konzepte sozusagen, ich sage, da ist ein Ahorn gut, da ist eine Säule gut, da ist das gut oder wir machen eine Gruppe oder so, aber ich kann ja auch den Boden nicht sehen oder begutachten. Ne? Das macht dann der Gärtner, ja.
Und hast du dann den Gärtnern vorher auch, also für das erste Gespräch quasi, der kommt ja dann, kriegt irgendwie eine Anfrage oder eine Empfehlung, fährt dann zum Kunden raus, macht dann ja sozusagen ja auch schon mal eine Erstberatung und hast du die dann irgendwo, also klar, es sind natürlich alles selbstständige Unternehmer, die auch erfolgreich am Markt unterwegs sind und auch schon langjährig, gibst du denen aber auch Tipps zu sagen, okay, wenn der Kunde, also um eine Planung auch irgendwie dann da zu platzieren oder?
Absolut, genau. Also das ist auch mal ein unheimlich großer Vorteil, weil ich habe sicher über 200 Unternehmen kennengelernt und bin letztlich auch ein Berater und da sind ja aus ja auch mal ein Planungsseminar raus hervorgegangen. Weil was die Leute früher, also die Leute, meine ich, die Gärtner kommen zu mir, weil die gesagt haben, ey, ich brauche jetzt mal irgendeinen, der das aufmalt. So, ne? Und dann habe ich gefragt, ja, aber können wir das nicht anders malen? Und dann haben die gesagt, nee, das geht nicht. Und dann sage ich, warum nicht? Ja, weil der Kunde das nicht will. Ja, hast du ihm das erklärt? Ja, habe ich keine Zeit für. Ja, aber wenn du dir Zeit nehmen würdest und du dann einen geileren Garten baust, ja gut, dann mach mal so, wie du denkst. So, weißt du? Und weil ich aber dann auch manchmal hinfahre und man sich persönlich trifft. Und so ist das entstanden. Und mittlerweile habe ich natürlich nur so eine gewisse, ja, nicht eine Checklist, aber einen Gesprächsleitfaden. Ja, wo ich sage, das sind eigentlich die Gesprächsphasen und wichtig ist, dass du in einer Gesprächsphase ein Ziel definierst, indem du den Kunden fragst. Ich mache ja viel gewaltfreie Kommunikation in meinen Kursen und erkläre das auch meinen Unternehmern und dann sagen die immer, Was willst du von mir?
Was ist denn gewaltfreie Kommunikation?
Das ist geil, ne? Ja. Das ist gewaltfreie Kommunikation, ja. Also gewaltfreie Kommunikation heißt nicht, dass ich den Kunden nicht schlage.
Das gehört immer dazu.
Das ist echt, da hörst du immer den Spruch. Gewaltfreie Kommunikation nach Marshall Rosenberg. Ich hätte fast gesagt, googelt das mal auf Spotify, aber das Buch ist kostenlos auf Spotify zu hören, gewaltfreie Kommunikation, kommt natürlich aus der Pädagogik, Ende der 40er, Anfang der 50er Jahre entwickelt. Ich sage jetzt mal, es ist ein Sprachmodell, ja, und dieses Sprachmodell hat 4 Komponenten, die lauten beobachten, Gefühle und Bedürfnisse und dann die Bitte. Und die Idee ist, dass du in deiner Kommunikation in diesen 4 Schritten vorgehst. So, und jetzt üben wir das mal, indem ich dich frage, Tobi, muss ich jetzt bitte nicht beantworten, dann sind wir um 18 Uhr noch dran, aber ja. Beschreib doch mal, was du heute mit mir erlebt hast, ohne zu werten. Fang nicht an mit, das war spannend, das war interessant, dann bin ich schon beeinflusst, ja, positiv okay. Oder negativ. Geh irgendwo hin, also die Kinder üben das in der Schule in Deutsch mit dem Thema Nacherzählung. Ja, du sollst eine Kurzgeschichte oder es nacherzählen. Und das ist deshalb wichtig, weil man einen gemeinsamen Nenner herstellt. Ja, zum Beispiel frage ich dich, wie findest du das Foto? Ja, und du sagst, finde ich gut. Du könntest aber auch sagen, ich vermute, es ist ein Fotografenbild, es ist professionell, es ist schwarz-weiß, du lächelst etwas und ich nehme aber doch einen beobachtenden Einstellung wahr. Siehst du das auch so? Ja, also das heißt, ich stelle erstmal einen gemeinsamen Nenner her. Und dann kann ich sagen, also ich fasse jetzt mal was zusammen oder ich bleibe jetzt mal bei dem Foto und dann kann ich mein Gefühl beschreiben. Und das wissen wir alle, dass Gefühle beeinflussbar sind. Ja. Gefühle sind nicht absolut.
Also Gewalt heißt quasi die Färbung, die subjektive Färbung auf irgendetwas.
Genau,
ne? Möglichst rausstreichen.
Genau, ne? Und dann kommt das Bedürfnis und am Ende, und das ist interessant, eine Bitte, und zwar eine Bitte. Kein Monolog, keine Forderungen, keine Erpressungen, sondern eine Bitte. Und jetzt denken die Leute, wieso soll ich denn da bitten? Ja, du musst doch erstmal deine Grenzen erkennen, wo du aussteigst. Weil ich bitte dich ja nicht und ich mache dann alles, was du willst. Sondern ich weiß, ich sage jetzt mal dem Kunden, ich sage natürlich nicht, bitte unterschreiben Sie hier das für 100.000 Euro oder so, ja. Aber letztlich ist es ja ein Angebot, wenn ich das als Bitte formuliere, habe ich ganz klar Kriterien, wo ich aussteige, weil da kann ich nicht mitgehen. Ich habe nämlich auch ein Bedürfnis und mein Bedürfnis ist es, möglichst viel Geld für einen möglichst guten Garten zu verdienen.
Hast du Beispiele für so eine Bitte?
Also, Beispiele. Ein Standardbeispiel wäre jetzt meinetwegen, Tobi, ich habe gesehen, du hast die Fußballschuhe hier im Flur liegen lassen. Ich habe ein starkes Bedürfnis nach Ordnung und Struktur. Bitte räume die Schuhe weg. Ja, zum Beispiel. Bezogen auf den Gartenbau. Oder ein Beispiel ist, ich merke, Sie reagieren sehr emotional hier auf meinen Podcast. Und das macht auch etwas mit mir. Ich habe aber eigentlich das Bedürfnis, meine Erfahrung und mein Wissen an Sie weiterzugeben. Und wenn Sie es in einem sachlichen Ton oder in einem guten Ton mir erklären können, was Sie so aufregt, dann bin ich gerne bereit, auch nochmal auf Ihre Einwände einzugehen. Zum Beispiel. Ja. Beim Angebot ist es eher eine Einstellungssache. Das ist so ein bisschen das, was ich mit den beiden Varianten gemacht habe. Und das ist das Schöne, ich ist immer wieder das Zeichnen und das Sprechen miteinander verknüpfe. Letztlich ist ja die zwei Varianten-Taktik, indem ich sage, das ist das, was ich vermute, wie es Ihnen gefällt. Und das, was ich denke, ist letztlich auch eine Bitte. Ja, also ich habe das immer gehasst, als ich angestellt war, wenn wir dann einen Entwurf hatten mit einem Angebot und dann hat der Chef gesagt, du musst den jetzt überzeugen. Da habe ich gesagt, wieso muss ich den überzeugen? Alter, der ist Vorsitzender von einem Chemiekonzern und ich bin 32-jähriger Neuling. Was willst du von mir? Ja, der hat mich sowieso in der Hand, ja. Also, und deshalb fand ich das eigentlich immer besser, so auf Augenhöhe mit den Leuten zu sprechen, weil der ist zwar jetzt Vorstandsvorsitzender eines, oder er war nur Mitglied des Vorstands, aber immerhin von einem Chemiekonzern. Ja, aber im Garten war ich der Chef, ja. Und deshalb habe ich immer gedacht, du musst gucken, dass du in deinem Fachbereich auf Augenhöhe sprichst, ja, und anerkennen, dass er dir in allen anderen Bereichen überlegen ist, auch in der Frage, wie viel Geld er dir geben will. Keine Frage, wie viel Geld er hat. Ist es die Frage, ob er es dir geben will. Ja. Und da finde ich, ist dieses Thema, mein Entwurf, mein Vorschlag ist letztlich eine Bitte. Und ich bereite meine ganze Präsentation, bereite ich rhetorisch darauf vor zu sagen, okay, ich bitte dich, ja, meinen, aber ich habe genauso auch deine Meinung respektiert, aber ich behalte mir vor, wenn du den Vorschlag einnimmst, dass ich sage, okay, wir haben jetzt 9 Monate Zeit oder vielleicht auch gar nicht, weil es einfach echt, keine Ahnung, weil wir kein Plastikholz einbauen oder weil wir kein Tinnef reinstellen wollen oder so, weil, wie gesagt, es ist dann eine Frage der Firmenphilosophie, bringt mich der Kunde weiter? Ja, kann ja auch sein. Oder wenn die dann sagen, wir machen Schottergärten, wir wollen keine Pflanzen oder wir wollen nur Efeu haben. Ne? Das kommt schon auch mal vor. Es kommt selten vor, aber es ist schon vorgekommen, dass dann die Betriebe, für die ich arbeite, gesagt haben, du, wir haben davon Abstand genommen. Die waren mir zu doof. Oder das war zu unsicher. Ja? Und das, ja.
Und das kannst du ja dann gar nicht mehr, also wenn du ja das Vorgespräch ja gar nicht führst, kannst du das ja auch gar nicht irgendwie beeinflussen, oder?
Ich kann es nicht beeinflussen, aber wie gesagt, dadurch, dass ich dann das auch allen meinen Kunden erklärt habe, wie das funktioniert mit der GfK. Und ja, schwieriger ist es natürlich, wenn jetzt Betriebe neu zu mir kommen, dass man sich erstmal kennenlernt. Aber das muss dann irgendwann mal geschehen im Laufe eines Jahres. Ne?
Und was für Kunden, du musst jetzt keinen Namen nennen, bitte, aber was für Kunden hast du denn abgelehnt? Wo du sagst, boah, nee, das passt gar nicht. Ich merke das schon, das geht in eine voll falsche Richtung. Nettes Gespräch, aber boah, wir sind nicht kompatibel.
Ja, zwei Sachen dazu. Abgelehnt meinte ich, dass die Betriebe, für die ich zeichne, da habe ich dann das Feedback bekommen, wir haben den Kunden nicht weiterverfolgt. Ja.
Ja.
Also einer wollte zum Beispiel dann alles versiegelt haben, den ganzen Garten musste alles versiegelt werden.
Yeah,
das Ehepaar hat sich ständig gestritten und so weiter. Und dann habe ich gefragt, so, dass ich jemanden ablehne, passiert eher selten. Das ist dann so ein Gespräch, die Leute rufen die an und sagen, Herr Ivan, Herr 0,9, wir haben Sie irgendwo gesehen oder wie auch immer und Sie machen so schöne Bilder. Und dann merke ich einfach, dass Sie gar kein Verständnis dafür haben, was ich eigentlich mache. Und dann rufen die nie wieder an. Also so funktioniert das eigentlich. Ja. Dass ich jetzt mal jemanden rausgeschmissen hätte. Ich bin eigentlich ein ganz umgänglicher Typ.
Und wie siehst du diese Abkürzung für diese Bitte, die die Leute machen mit der KI? Um so ein bisschen auf das Thema drauf zu gehen?
Finde ich total geil, diese Frage. Ich schräg mich total auf. Ich finde das furchtbar. Aber letztlich ist es Pinterest animiert.
Ja, eben. Das ist das Gleiche wie früher auch, ne?
Ja. Es hat sich nichts geändert. Also, ja. Das ist ja irgendwie, da rede ich dann auch mit meinen Kunden oft drüber, auch am Wochenende, wenn die dann so, keine Ahnung, keinen Bock haben auf irgendwas oder wir quatschen einfach so, ja. Ich sehe das so, ich bin letztens in ich war jetzt beim Fachforum Grün letzte Woche in Essen an einer Fachschule und ich bin total beeindruckt. Und ich muss auch sagen, ich habe auch einen Lehrauftrag an der Fachhochschule in Erfurt zum Zeichnen. Der ist überfüllt. Also es waren 20 Plätze frei, 25 haben sich angemeldet. Und ich stehe dann da, ob es jetzt an der Hochschule ist oder im Fachforum, und ich sage, als erstes sage ich immer, was macht ihr hier eigentlich? Sag mal. Warum seid ihr hier? Ihr könnt ja doch alles mit KI machen. Warum? Ja? Und dann sagen die immer so, ja, wir wollen unseren eigenen Stil haben, wir finden das Handwerk so schön und wir wollen einfach wissen, wie es geht. Und ich habe so ein bisschen den Eindruck, ich weiß nicht, wie es euch geht, und wir leben so die erste Rollback-Welle von ChatGPT, habe ich so den Eindruck. Ich muss dazu sagen, ich bin überhaupt gar kein Technikverweigerer. Ich bin niemand, der gerne noch im Wald lebt, nur mit Bleistiften. Überhaupt nicht. Ja. Hatte ich ja schon gesagt, ich arbeite ja auch digital, aber das ist halt mehr im Hintergrund. Und ich erzähle dann immer die Geschichte, dass in den 50er Jahren 9 von 10 Pferden aus den Dorfbildern verschwunden sind in Deutschland, weil es gab Trecker. Und damit sind aber auch die Schmiede und die Lederer und die Pferde und Flüsterer und die sind auch alle weg. Und damals könnt ihr euch noch, ihr zwei, wir waren ja damals gerade noch jung, ne, in den 50er Jahren, ja, könnt ihr euch an die Massenproteste dieser Handwerker erinnern? Das war Wahnsinn, also Millionen, oder? Sind auch die, nee, kein einziger, ne? Warum eigentlich nicht? Weil die Trecker geil fanden. Ja. Ja, und heute ist Fortschritt, Veränderung so angstbehaftet. Heute haben alle Angst vor Veränderung. Veränderung wird gleichgesetzt mit, mir nimmt jemand was weg. Mhm. Und erstmal dagegen sein. Und das geht mir richtig auf die Nüsse. Ja? Und ich plädiere immer dazu zu sagen, auch hier wieder ein Zitat meines Profs in Berlin, der sagte, Fitte, was muss man sein, was muss man haben, um ein guter Landschaftsarchitekt zu werden? Und dann sagt er eine Haltung. Ja, dann sage ich, okay, was ist eine gute Haltung? Da sagt er, alles was Neues ist gut. Dann sage ich, was ist das denn für eine Scheiße?
Haltung, ja.
Ja, alles was Neues ist gut. Wie ist das denn? Facebook kam damals neu raus, so, ne? Mhm. Da ist doch voll scheiße, hier ist ganz so rumgequatsche da, ne? Ja, sagt er, du musst trennen. Du findest das vielleicht scheiße, viele andere aber nicht. Und Innovation setzt immer auf das auf, was es schon gibt. Ja, dass Leute gequatscht haben, gab es schon immer, aber jetzt hat der ein Medium gefunden, wo die noch besser quatschen können. Und deshalb gibt es viele, die das gut finden. Und von daher lehne das nicht ab. Frag erstmal, wo liegt der Nutzen für die meisten Leute? Und Landschaftsarchitektur ist ja nun mal im öffentlichen Raum und damit auch irgendwann mal politisch und soziologisch. Ja. Und das habe ich mir gemerkt. Und ich finde, wir sollten da keine Angst vor KI haben. KI ist, was Robotik angeht, super. Ja, und funktioniert auch schon. KI in anderen Bereichen funktioniert eben nicht und auch in einigen Jahren noch nicht. Und da warte ich jetzt erstmal eure nächste Frage ab.
Aber was sagst du denn dann den Kunden? Weil die nehmen das ja wahr, dass KI total kreativ ist. Also du schmeißt der KI irgendwelche Phrasen hin und sagst, mach mal bitte dies und das und jenes. Und die Leute sind ja fasziniert von diesen wunderbaren, beeindruckenden Gartenideen, die da irgendwie entstehen.
Ja, ist doch super. Also diskutiere ich mit den Kunden nicht, das führt zu weit weg. Ich will ja einen Auftrag akquirieren. Für mich ist das ja wie Pinterest, nur eben noch ein bisschen spezifischer auf die Situation. Ja, und auch Pinterest habe ich mir nie angeguckt. Also ich habe ja auch manchmal, sagt mir Tobi zum Beispiel, sagt der Carsten, mach du das Gespräch über Zoom mit meinen Kunden. Ich habe da keine Zeit zu. Und dann hatte ich letztens eine und dann sagte die, ja, auf unserem Pinterest-Book habe ich ja so viel Boho-Style. Ich so, ach echt? Sie haben das nicht angeguckt? Nö, sag ich, interessiert mich überhaupt nicht, weil ich mache ja Raumbildung und dann erkläre ich Ihnen erstmal, was das kostet. Und das hat 120, 150.000, aber das Budget war natürlich nicht da. Also ich muss mich ja nicht über Boho-Style unterhalten, ich bin noch nicht mal... Ja, und von daher sage ich immer, das machen wir alles. Aber wenn Sie zum Architekten gehen, dann sagen Sie ja auch nicht, ich hätte gerne ein Sofa, gelbe Vorhänge, Steckdosen, Fenster und Rollladen. Da sagt jeder Architekt, das ist ja interessant. Ja, aber wie groß soll denn das Wohnzimmer sein? Haben Sie eine Wohnküche? Wie leben Sie eigentlich? Das sind die Gespräche, die ich mit den Kunden führen will. Insofern ist auch eine gute Einwandbehandlung, einfach mal zu sagen, ja, interessant, was Sie da gemacht haben. Ist wirklich faszinierend, was die Technik heute kann. Ne? Hochinteressant. Welches Programm haben Sie genutzt? Ah, interessant. Gut. Na gut, okay. Also wenn wir jetzt mal in den Garten gucken, so, was ist Ihnen denn von dem, was Sie da gemacht haben, am wichtigsten? Sagen Sie mal, wenn Sie nur einen Wunsch hätten, so, damit ich die wieder auf meine Linie kriege und ins Konkrete gehe.
Aber dann ist es ja eigentlich jetzt gar, also wie Pinterest, dann ist er vergleichbar. Das ist sozusagen das neue Pinterest, weil ich muss da nicht mehr nach irgendwas suchen, sondern der macht mir dann irgendwelche Durchschnittsvorschläge, die andere auch schon mal bekommen haben, weil so funktioniert das ja im Hintergrund letztendlich. Mhm. Über die ganzen Daten, die abgerufen werden, wird geguckt, was wurde am meisten abgerufen und das wird mir dann vorgeschlagen. Und so ist es ja dann auch. Aber dann am Ende des Tages, wenn man jetzt nur danach planen würde, würde ja letztendlich jeder Garten gleich aussehen, oder? Also ich meine, ich habe da auch schon ein bisschen rumgetestet mal, ein bisschen was geklickt und es sind eigentlich immer die gleichen Pflanzen, die dann gesetzt werden. Und wenn man das machen würde, wäre es natürlich sehr gleichförmig. Ne?
Wobei zynische Menschen jetzt sagen würden, dass der durchschnittliche Gartenbau eh gleichförmig aussieht. Ja. Aber um mal hier vielleicht bekannte deutsche Gartenjournalisten zu zitieren, die gerne über die deutsche Gartenkultur lästern.
Ja, okay, ich stimmt.
Ich bin als Wendeburg an dieser Stelle.
Ich wollte auch gerade den Namen nennen, ich habe es mir zerkniffen.
Nein, also im Ernst, es liegt ja dann immer auch an der Begeisterung des Gärtners für seinen Beruf, die Kunden mitzunehmen. Ich würde mich davon jetzt nicht so abschrecken lassen. Mich nervt das auch, wenn jetzt hier der Alexander Eichler mir ein KI-Bild schickt und sagt, guck mal, das hat der Kunde gemacht. Wir haben jetzt auch so eine Planung bekommen von einem anderen Gärtner, der sein historisches Ensemble, sage ich jetzt mal, ist doch in Ordnung. Lass die Leute doch machen, ist doch super. Interessant finde ich KI aus der anderen Sicht, ja, und zwar, wie können wir denn mit KI umgehen als Architekten? Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe es nicht recherchiert, aber ich habe es auf meiner Homepage unter dem Punkt Seminare, habe ich das nochmal verlinkt, dass in der Süddeutschen Zeitung schon vor 6 Jahren ein Artikel rausgekommen ist, die 2 Architekturbüros verglichen haben. Ein Österreicher, der damals schon mit KI tatsächlich entwirft, und ein deutsches Büro, die ganz bewusst auf den Bleistift 6b setzen zum Entwerfen. Und haben das so gegenübergestellt, wie die das machen. Letztlich bauen beide, ja. Und worauf ich, glaube ich, hinaus will, ist, Kreativität hat 2 Bedeutungen, ne? Und das ist wieder die Präzision in der Sprache. Immer das Nachfragen, ne? Beobachten, nachfragen. Reden wir über das Gleiche. Kreativität bedeutet Lösungen finden. Und natürlich kann KI Lösungen finden. Und viel besser als Menschen. Ja, das steht außer Frage. In bestimmten Bereichen, ja. Aber schöpferisch tätig sein kann KI deshalb nicht so gut, weil das ja vorher irgendwie gefüttert worden ist. Ihr kennt ja, glaube ich, die Geschichte, du bist angestellt in einem großen Unternehmen und sollst ein Verfahren entwickeln, um Bewerber zu finden. Und dass dann die KI durchaus rassistische Züge hat, weil die gefüttert ist, nur an bestimmte Merkmale. Da kannst du prompten, wie du willst. Du programmierst die ja nicht. Das glauben wir die meisten, dass die, wenn die ChatGPT nutzen, dass ChatGPT schlauer wird. Das ist nicht so. Die ist dann irgendwann fertig und diese Version kommt auf den Markt und du nutzt die dann. Ja? Ja. Und wenn du jetzt mal überlegst, ja, wie kann ich das nutzen? Also du kannst natürlich dir eine KI runterladen auf deinen Server, also dann müsstest du dir mal 3 oder 4 oder 5 kaufen für 10.000 Euro mit den entsprechenden Hardware und Platten, dann kommen die Stromkosten dazu, dann musst du das prompten, weil wenn du jetzt mit einer KI arbeitest, die dir zur Verfügung stellt, dann gibt es ein Update, dann kannst du deine ganzen Prompts wieder neu reinsprechen.
Ja.
Also ich denke, das dauert noch eine Zeit lang. Und dann ist auch die Frage, die ich mir stelle, wo ich das jetzt seit 4 Jahren mache, ich entwerfe für ein Raumkonzept, brauche ich weniger als 1 Stunde. Ich darf jetzt nicht sagen, wie lange ich wirklich brauche, sonst darf ich dafür kein Geld mehr verlangen. Aber es ist ja auch die Erfahrung, die man hat. Ja. Alter, wenn du zum Mond fliegst, ja, dann will ich eine gute Software haben. Aber für einen Gartenentwurf, wenn die Leute auf die Handzeichnung abfahren oder auf zwischenmenschlichen Kontakt abfahren, auf Gesprächsführung abfahren, wir leben doch im Live-Ticker-Journalismus. Ja? Mhm. Wer liest denn heute noch wirklich Bücher? Wer ist denn noch so gelassen und tolerant? Wir sind doch alle einer Informationsüberflutung ausgesetzt. Und dann kommt der Gärtner und sagt, und wie gesagt, ihr müsst mich unterbrechen, wenn ich zu lange rede, aber ich rede auch gerne über dieses Thema.
Ja, ich finde es spannend.
Ich habe auch ein iPad. Ich mache auch Procreate und Morfolio, aber ich empfehle euch, mit einem Buch zum Kunden zu gehen. Aus einem ganz einfachen Grund, weil es unpraktisch ist. Und dann kannst du sagen, können wir uns mal irgendwo hinsetzen? Und dann bitten die dich ins Haus. Und dann bist du im Haus und dann ist das Thomas, was du eben meintest, du siehst die Möbel, du siehst die Tiere, du siehst, wie die miteinander umgehen. Und durch diesen Trick, und dann malst du noch was auf und dann denken die, oh, voll aber schön. So, ne? Und wenn du richtig lustig bist, dann drehst du das Ding um und sagst, machen Sie mir doch mal auf, wie Sie sich die Terrasse vorstellen. Machen Sie mal ein Rechteck fürs Sofa, wie viele Rechtecke wollen Sie dahin machen? Ja, ganz andere Gesprächsatmosphäre. Ja, und du fällst auf und es spricht sich rum. Und hier wieder das Verknüpfen von Zeichnen, Rhetorik, Akquise, das darf man nicht alles so einzeln sehen in so einer Lieferkette, sondern das ist ein Gesamtkunstwerk. Ja. Und deshalb stelle ich mir so ein bisschen die Frage, ob digitales Entwerfen uns wirklich weiterbringt auf diesem Niveau. Und ich glaube, was die Industrie angeht, die KI-Industrie angeht, wollen wir mal abwarten, ob OpenGI oder wie heißen, wirklich überleben das nächste Jahr. Mal gucken. Ja, im Moment verdienen die überhaupt gar kein Geld. Auch Microsoft verdient kein Geld mit KI-Systemen. Das ist Microsoft und all die anderen machen Software as a Service. Dataflow auch. Ja, ihr habt eine Software und dann könnt ihr die skalieren und ich nutze die und der nächste. KI ist eine Anwendung, kostet Geld. Eine Anwendung kostet Geld. Und die ChatGPT nimmt, glaube ich, ab Juni Geld, ich weiß es nicht. Aber
es gibt ja schon Pro, glaube ich, ne? Da kann man
genau, es gibt die Pro-Version, es gibt den Werbekugelschreiber, den können die Kinder dann wahrscheinlich weiter nutzen, aber wenn du es wirklich benutzt, musst du Geld bezahlen und dann kannst du ja mal gucken, wie oft du da reinredest und wie viele Versionen du brauchst und dann da gibt es eigentlich noch kein richtiges Geschäftsmodell, das wird sich halt irgendwann kommen und von daher sehe ich das, ich will nicht sagen gelassen, ich bin für Fortschritt auf jeden Fall. Aber diese Aufregung in der Branche, das kann ich nicht so ganz nachvollziehen. Da denke ich.
Also, wir haben halt bei uns, also wie gesagt, bei uns kommt ja auch viel, weil wir natürlich Software, also hauptberuflich nicht Podcast machen, sondern Softwarevertrieb. Halt so? Natürlich, für alle jetzt zur Info. genau, und entsprechend kommen da natürlich viele, viele Fragen, was KI angeht. Und wir haben auch schon einiges mit. Ich glaube, eher so praktischen Helferlein, das ist es, glaube ich, eher, was jetzt zur Bedeutung annimmt. Aber dass ich in der KI sage, plan mir meinen Garten mal so, dass er, plan nicht meinen Garten, sondern plan mir den Garten für Kunden XY an der Adresse mit den und den Räumen. Ich glaube, das kann ich mir irgendwie gerade nicht vorstellen. Andererseits, vor anderthalb Jahren konnte ich mir auch nicht vorstellen, was die KI jetzt schon alles so machen kann. Deswegen, also verschließen ist, glaube ich, auch der falsche Weg. Ich glaube, man muss gucken, dass man das so vielleicht einsetzt, dass man ja eine Arbeitserleichterung vielleicht irgendwo hat, aber sich auch nicht komplett drauf verlassen sollte.
Absolut. Ich finde gerade so Office Support, auch so für mich als Ein-Mann-Unternehmer, wenn sich da digitalisieren kann, da bin ich auch dran zu gucken, dass ich Hilfe kriege, auch so mit den Seminaren, mit den Anmeldungen, dass das vielleicht auch digitalisiert, weil ich beantworte im Moment noch jede Anfrage persönlich, oft rufe ich dann noch an und frage nach und kümmere mich viel und so. Ja. Macht mir ja auch Spaß, aber mei, ja. Wenn es da Software für gibt und ist doch cool, ist doch geil.
Wie laufen denn die Seminare eigentlich oder was für Seminare hast du und wie laufen die ab?
Das ist eine schöne Frage, Tobi. Die würde ich gerne.
Werbung.
Ja, mir macht das total Spaß und ich nähere mich diesem Thema von zwei Seiten, also dem Thema Gartengestaltung, vom Zeichnen oder eben direkt vom Planen. Mhm. Und ich unterteile das so ein bisschen in Handwerk und
also Zeichnen und Planen. Also für manche ist ja eigentlich irgendwie das Gleiche, aber
dass das völlig unterschiedlich ist. Also ein guter Planer kann ein schlechter Zeichner sein und ein guter Zeichner muss kein guter Planer sein. Ich will damit nur sagen, die Leute können bei mir Perspektivenkurse buchen und dann machen sie diese Perspektivenkurse und ich liebe diese Abendkurse. Es ist also wirklich ein richtig geiles Format. Es ist noch nicht so, es ist kein finanzieller Erfolg, sagen wir mal so. Ja, es sind zu wenig Anmeldungen. Ja, also alle sagen geil, aber
was ist ein Abendkurs?
18 bis 21 Uhr. Perspektiven zeichnen, der Daniel Nies, der macht das ja auch, gell? Und jetzt ist aber so beim Daniel, der hat 5-Tage-Kurse und die sind ja auch richtig geil. Und ich kann es nicht jedem nur empfehlen, mal mindestens einmal mit ihm einen Kurs gemacht zu haben, weil der Typ einfach so eine gute Aura hat, du gehst nach dem Kurs raus und willst die Welt umarmen. Also super. Aber für mich ist es schwierig, auch als Alleinerziehender im Winter 4 Wochen, 6 Wochen Kurse zu geben. Und dann kommt noch hinzu, die Leute arbeiten nicht mehr so wie wir früher. Die haben nicht mehr 200 Überstunden und viele fangen im Januar wieder an zu arbeiten. Also die arbeiten unter Jahr nur bis Freitag zum Beispiel. Ja? Und da habe ich mir gedacht, dann haben die auch unter der Woche mehr Zeit, wenn Mai, Juni, Juli, August ist. Und deshalb habe ich gesagt, komm, wir machen so einen Perspektivenkurs, der 3 Tage dauert. Den teile ich jetzt mal auf 30 Stunden auf und mache jede Woche 3 Stunden, 18 bis 21 Uhr. Und dann machen wir einen Abend ein Thema. Abend 1 konstruieren, Abend 2 Bäume, dann Stauden, dann Aquarell, dann Schraffuren und dann in die Technik wieder gehen. 2-Punkt, 3-Punkt Perspektive, geschwungen, Treppen. Und das ist eine feste Gruppe. Du buchst also entweder die Hälfte oder alle Kurse, kommst dann, wenn du willst. Manche Kurse werden wiederholt, wenn du einen verpasst hast. Und
ist das online oder ist das?
Alles online, genau.
Ah, okay.
Alles online, extra. Weil wie gesagt, ist ja Mai, Juni, Juli. Und das ist ja auch das Schöne, wenn du dann, also da gibt es ja auch Querverbindungen. Weißt du, eine Planerin aus Rosenheim ist jetzt im Austausch mit einer Planerin aus der Schweiz. Die haben sie auch noch nie gesehen, aber die sind so auf der gleichen Schwelle, sage ich jetzt mal. Ne? Und da hole ich dann die Leute ab, die sagen, Planung, da kriege ich schon alles irgendwie hin und ja, komm, aber ich will denen das mal aufzeichnen können. Weißt du, und deshalb sage ich, ich komme, hole die Leute bei der Zeichnung ab oder ich sage, und jetzt wird es interessant, ich hole euch bei der Planung ab und da habe ich, was wir gerade gesagt haben, auch online als Handwerk, Raumbildung, also visuelle Ästhetik und Storytelling. Weil da kann ich kann dir natürlich das Sprachmodell GFK mit Dialogen, kann ich dir jetzt auch online erklären. Das ist ein Tageskurs, ja, ich mache da aber auch in Zukunft längere Kurse zu. Aber geiler ist natürlich in Präsenz. Und da reise ich sozusagen durch die Republik. Leipzig ist zwar schön, aber hier gibt es nicht so viele Betriebe. Also Sachsen, unser Verband Sachsen, der ist sehr aktiv, der ist super. Aber wenn du dir mal anguckst, eure Wartungsverträge, die sind wahrscheinlich alle Donau und Rhein. Also ganz grob, ja, aber... Ja. Ich sag mal, in Brandenburg habe ich keinen Betrieb, in Niedersachsen vielleicht im Raum Hannover, aber die meisten sitzen in Frankfurt, Ruhrgebiet, München, Stuttgart, da sind so meine Kunden. Und da fahre ich zum Peter Berg in Garten mit Peter zusammen. Peter ist sowieso immer ein Erlebnis. Dann sind wir bei der Baumschule Bruns in diesem Herbst wieder. Und das, wir waren letztes Jahr, war ich alleine, war ich nicht mit Peter, habe ich alleine den Kurs gemacht. Und dann war Oktober und dann gucken wir so raus. Und dann dieser Sonnenuntergang und die Bäume um Rhododendron Park. Und dann sage ich, Leute, guckt mal raus. Und jetzt kommt noch einer mit Pflegeleicht. Ja, der hat es nicht verstanden. Was da für ein Glück an ihm vorbeizieht, wenn er sagt, nee, will ich nicht, kein Laub oder so. Und ja, und diese Orte, das ist natürlich auch wichtig. Und da haben wir natürlich immer dann Abendessen und viel Austausch. Und da... Ja, also was mir so Spaß macht, ist, Jungs, ihr müsst nicht glauben, dass ich das vorbereite. Ich habe zwar so 30, 40 Übungen in petto, aber dann, wie gesagt, ich gehe rein und frage, was macht ihr hier? Was erwartet ihr? Was bringt ihr mit? Wo wollt ihr dann sein, wenn der Kurs zu Ende ist? Und dann gibt's ganz unterschiedlich, setzen sich die Kurse zusammen. Und ob ihr es glaubt oder nicht, beim letzten Kurs mit Peter hatten wir 3 Physiotherapeuten.
Die waren gar Physiotherapeuten?
Ja, Physiotherapeuten. Die waren Hobbygärtner. Die haben sich das gegönnt. Wir hatten unglaublich 3 Physiotherapeuten. Krass, ne? Ja. Ganz anderer Kurs. Der Peter hat seine Vorträge gehalten und dann sagt der Peter immer so, was wollt ihr wissen? Und dann kommen die Geschäftsführer an und sagen, wie viel Tonnen Stein machst du? Wie gehst du mit deinen Mitarbeitern? Wie sind deine Angebote aufgebaut? Schweigen. Oh Peter, ich glaube, passt. Was machen wir? Zeichnen. Wir haben die gezeichnet. Die wollten nur zeichnen. Und der Peter hat ein schönes Wochenende gehabt. Ja. Also so ist jeder Kurs ein bisschen anders. Und da versuche ich immer, auf die Leute einzugehen. Und das macht mir Spaß an den Präsenzkursen. Mhm. Und deshalb kommen auch manche Teilnehmer 2-3 Mal zu den Kursen. Ja.
Was würdest du, also wenn jetzt, also uns, wir hören, werden, glaube ich, sehr viel irgendwie auch bei Technikerschülern, Auszubildenden und so weiter gehört. Was würdest du denen raten? Weil natürlich sind wir auch mit, aber da hast du ja auch gesagt, arbeitest du auch mit CAD-Zeichnung und so weiter an den Schulen. Aber wenn ich sage, ich möchte vielleicht irgendwie auch irgendwie mehr Pläne machen, möchte da in diese Richtung gehen, definitiv Handzeichnen lernen? Oder weil ich habe mich mal oder ja, das ist jetzt mal diese Frage. Wir waren eben bei Planen und bei Zeichnen, ne?
Mhm, ja.
Wenn man natürlich nicht irgendwie planen kann, dann kann man, das ist Zeichnen auch schwierig, ne?
So ungefähr. Also ich beantworte die Frage mal für den Peter Berg. Den Peter fragen die immer, ja Peter, aber bist ja so bekannt, du hast die Bücher geschrieben. Für dich ist das ja leicht. Und dann sage ich immer, ja, aber irgendwann hat er mal kein Buch gehabt.
Ja.
Ja. Also es beginnt immer mit der Haltung. Also das allererste ist, unsere Haltung bestimmt unser Verhalten. Na? Und wenn ich für mich mal definiere, das ist das, was ich auch sagte, wo die Betriebe mich jetzt im letzten Winter, waren es 3, die mich eingeladen und gesagt haben, wir möchten, dass du mit unseren Angestellten meine Haltung erarbeitest. Dann fange ich ja nicht an zu zeichnen. Ja, das, was die sagen, zeichnen wir auf. Aber das, was die sagen, Das muss ich rausarbeiten als Referent. Da muss ich sagen, so, was ist denn für euch Ästhetik? Was macht das denn für euch, wenn der Kunde Widerstand gibt? Wie geht ihr mit dem Widerstand um? Ja. Und das, was die dann sagen, das können wir dann aufzeichnen. Und dann gibt es Menschen, die sind total talentiert. Und dann gibt es Menschen, die malen hemmungslos schwarz. Ja. Dann gibt es Menschen, die haben total Angst, weil sie sich vergleichen permanent. Und wie du dann, ob du dann sagst, ich bin eher ein Konstruktivist, ich brauche die Sicherheit des Angebots, solche Kunden habe ich auch, dann würde ich sagen, ja gut, dann mach deine, scrabble deine Idee auf, aber dann gehst du sofort ins AutoCAD oder also ins Software halt rein da, ne? Und ja, wenn du es schaffst, deinen Vorarbeiter mit einer Handskizze zu erklären, was gebaut werden kann, und du die Leute hast, dann ist super. Aber das ist eine sehr individuelle Entscheidung. Ne? Also wenn Techniker mich fragen, wie du das gerade getan hast, Tobi, dann sage ich auch, überlegt euch, ob du das Geld wirklich in den Betriebshof oder in den Bagger investierst oder es in Aktien anlegst, weil wenn du einen hohen Kostenapparat hast, ist deine Kreativität natürlich auch eingeschränkt, weil dann hast du immer dann eine gute Verhandlungsposition, wenn dein Gegenüber merkt, der kann aufstehen. Aber wenn ich merke, du brauchst die Kohle, dann drücke ich dich nochmal um 5% runter. Und das ist wieder der ganzheitliche Ansatz, den ich habe. Ja? Also du kannst ein super Entwerfer sein, ein geiler Zeichner sein, aber wenn dir das Wasser bis zum Hals steht, dann bist du vielleicht doch eher diplomatisch. Und das ist das, was ich den jungen Leuten immer sage. Ihr müsst gucken, ob ihr Managementqualitäten habt, dann skaliert, stellt Leute ein. Und wenn ihr eigentlich mehr Künstler seid oder Handwerker seid, dann halt lieber schlanke Strukturen, und dann brauchst du auch, das ist eine tolle Erfahrung, die meine Kursteilnehmer machen, die mir davon berichten, die schicken mir die Skizzen zu, ja, und sagen, ey, dafür habe ich Auftrag gekriegt. Kleine Betriebe. Ey, wenn ich euch zeigen würde, ihr würdet sagen, ey, bei welchem Zeichenkurs war der? Der muss einen Zeichenkurs machen. Dann sage ich, nein, der war bei mir. Und der kann mit diesen huddeligen Skizzen Leute begeistern. Ja,
es ist so einfach. Ja. Ich hatte mal vor 20 Jahren einen Kurs beim Daniel Nies. Und da haben wir dann irgendwie 3-4 Tage war das dann auch, und da haben wir Didgeridoo spielen gelernt in den Pausen. Ja. Was machst du denn so zum Auflockern in den Pausen auf deinen Seminaren?
Thomas, ich habe hier ein Ditch im Hintergrund stehen. Ne? Ich könnte dir das mal eben rüberreichen.
Ja, der Daniel ist natürlich da echt, ich sehe es, ja. Der ist natürlich da hemmungslos. Ja, der ist ja. Oder hier, nee, also ich mache nichts. Wir machen ein Päuschen, so wie es passt, und dann, aber ich mache keine Gymnastik oder Tanzübungen oder so. Ja, also ich bin so ein bisschen, wenn ich das noch sagen darf, die Kursteilnehmer sind ja oft beim Daniel und bei mir. Ich komme mehr von der Baustelle, ich komme mehr vom Betrieb, ich komme mehr vom Verkaufen, und ich bin zielstrebiger. Ich biete ja auch maximal in Präsenz 2, maximal 3 Tage an. Und wir enden auch dann so 18, 19 Uhr enden wir auch. Beim Daniel geht's ja dann bis das Streichholz zwischen den Augen bricht, ja. Ich bin sehr zielstrebig, kleinere Übungen, die sich wiederholen, ne? Und von daher brauchen wir diese geilen Übungen, die der Daniel hat, nicht.
Was darf denn so ein geiler Bauer dann für so eine Entwurfsskizze nehmen? Was darf dann sowas kosten, wenn man schon eine Idee verkauft?
Ja, finde ich eine super Frage, Thomas. Hätte ich früher gesagt, 1.500 Euro mindestens, ja, sage ich heute völlig egal, was du nimmst, weil letztlich müssen wir Aufträge generieren. Und viele Gärtner bauen Widerstände auf, innere Widerstände, weil die sagen, ich muss ja jetzt die Planung machen und ich muss die ja verkaufen. Und sofort hast du einen Widerstand. Aber wir müssen überhaupt gar keine Planung verkaufen. Du musst einen Auftrag akquirieren. Und ich kenne Top-Gärtner, Top, wirklich Top-Leute. Kurze Geschichte. Er geht zum Kunden und hat das Planungsangebot mit meinen Texten, ja, wie man sowas verkauft, wie man sowas berechnet, mit meinen Beispielbildern. Und dann zeigt der Kunde eine Küche. Dann sagt er, guck mal hier, diese Küche, die hat mir, ist eine Sonderanfertigung. Kommst du aus Italien, kommt die. Ich hätte es zwar lieber regional gemacht, aber mein Schreiner, der wollte echt 1.000 Euro für die Planung von der Küche haben. Da habe ich gedacht, spinnt der eigentlich? Ich wohne in der Region, ich bin seit 50 Jahren Unternehmer, ich zahle doch nicht meinem benachbarten Schreiner 1.000 Euro für eine Zeichnung, wir sollen eine Küche bauen. Ja, da hat der Christoph mal eben kurz das Planungsangebot hinten in die Tasche gesteckt und hat gesagt, nein, wir machen das kostenlos. So, am Ende hat er den Auftrag gekriegt, ja. Ich sag nicht, ihr sollt eure kreative Leistung verschenken. Das ist nicht das, was ich sage. Aber was ich sage ist, ihr müsst eine Haltung entwickeln, Und ihr müsst einen strukturierten Ablauf haben von Gesprächsführung, Informationen aufnehmen, Konzeptphase, Vorschlag, Überarbeitung. Und wenn du das ein Jahr lang gemacht hast und hast es immer verschenkt, spielt keine Rolle, du hast es ein Jahr lang gemacht, hast du so eine Sicherheit und so ein Standing, dass es dir dann genauso leicht fällt zu sagen, was das kostet, wie Terrassenbelag, Pflanzung, Sichtschutzwand. Ja? Und dann sage ich auch immer, nimm einen Stundenlohn, weil den kannst du skalieren. Hört mit diesen Pauschalen auf. Du kannst dem Kunden zwar sagen, pauschal 1200 Euro, aber du musst wissen, wie die sich zusammensetzen. Auch aus dem Grund, noch eine Überarbeitung, das gefällt uns nicht. Wir müssen nochmal überlegen, hier nochmal eine Überarbeitung. Dann kannst du sagen, es ist fein, ist kein Problem. Wir haben einen Mittellohn von 80 Euro, 90 Euro, wie wir die Planung berechnen. Ich schreibe Ihnen das gerne nochmal auf. Wir müssen noch raus. Ja?
Aber da hat dem Carsten jetzt die Idee doch nur eine halbe Stunde gekostet, Zeit gekostet. Dann kostet das doch nur 40 Euro.
Ja, Thomas, das dürfen wir nicht sagen, dass ich so schnell bin.
Mir geistert die ganze Zeit irgendwie eine Frage noch im Hintergrund rum, weil du hattest eingangs irgendwie gesagt, so jetzt mal frei wiedergegeben, das Bedürfnis des Kunden ist dir mehr oder weniger egal und du möchtest Gärten verkaufen. Mhm. So, jetzt möchte ich eigentlich als Galabauer natürlich den meisten Umsatz eigentlich aus so einem Garten rausziehen, weil ich mache die Beratung, der Kunde hat Vertrauen zu mir aufgebaut und ich möchte den Pool verkaufen, ich möchte die Beleuchtung verkaufen, ich möchte die Außenküche verkaufen, weil da habe ich richtig Marge irgendwie ausgehandelt für mich, dass das mit reingeht. Wie geht das übereinander irgendwie? Also, dass ich sage, das Bedürfnis ist mir jetzt nicht so wichtig vom Kunden, und ich war aber im Hinterkopf, ich muss eigentlich möglichst viel dieser Produkte in diesen Garten unterbringen.
Also der Spruch, die Bedürfnisse des Kunden sind mir egal, ist sozusagen ein psychologischer Trick, eine Selbstsuggestion. Mhm. Ja, weil damit befreie ich mich aus dieser Situation, die ich eben beschrieben habe mit, ich bin der Vermittler zwischen Kunde und Baustoffindustrie. Weißt du? Ja. Ich sag erstmal, wir machen was zeichnet eigentlich einen Garten aus, den die Gäste bei einer Feier nicht verlassen wollen? Ja? Atmosphäre, Licht, Klima, visuelle Reize. Und das versuche ich mir vorzustellen. Und natürlich gibt es in diesem Garten eine Außenküche und einen Pool, aber dieses atmosphärische Thema, das ist sozusagen mein Leitgedanke. Aber ich kann ja nicht erwarten, dass der Laie mir das bringt. Das muss ich schon selber irgendwie aufbauen. Insofern hast du schon recht, Tobi, das ist ein Spruch, um sein Publikum wachzuhalten. Aber es ist eben
auch... Ich finde es auch einen guten Folgentitel tatsächlich.
Ja, ne? Ja. Also es ist auch ein bisschen Autosuggestion. Weil ich meine, wie sieht der Alltag denn aus? Also hast um 10 den ersten Kundentermin, dann hast du um 12 den zweiten Termin, dann hast du vielleicht Bauleiterbesprechung und um 17 Uhr hast du noch einen Kundentermin und das machst du, weiß ich nicht, an 4 Tagen in der Woche zwischen März bis Mai. Und am Ende bist du einfach dicht. Und wenn du die ganze Zeit Checklisten hast und nur Kreuze machst, ja, wir haben gerade davon gesprochen, dass die KI nur das reproduziert, was man eingibt. Ja, sag du mir nicht, wenn du die 30. Checkliste gemacht hast, dass du dann auch Kreativität hast, wenn du so eine standardisierten, schreib lieber eine kleine Story hin. Also ich habe ja ein Jahr in Frankreich studiert und die Notengebung war so Punkte von 1 bis 20, aber die Profs mussten mindestens 3 Sätze zu dir schreiben. Das mache ich bei meinen Studenten auch und das fand ich gut, deshalb mache ich es ja auch. Und ein Prof hat zu mir geschrieben, ich sah viele Sternschnuppen, aber keinen Sternenhimmel. Zwar nur ein Satz, aber ich war auch durchgefallen. War kein. Ja, aber er sagt, du hast super Ideen, war alles toll, aber du hast es nicht geschafft, die zu einem Konzept zu verbinden. Ja. Und so, das ist ungefähr das, was ich auch eben sagte, wenn der Alexander mich anruft oder der Tobi, so erzählen die mir das. So erzählen. Die sagen, Alter, pass mal auf, stell dir das und das vor und dann Birkenstockschuhe. Hast du es? Ah, kann ich mir vorstellen. Okay, ich schicke dir die Bilder und dann guckst du mal bei den Bildern und dann entsteht eine Geschichte in meinem Kopf. Vielleicht ist das auch außergewöhnlich, keine Ahnung. Ich entwerfe ja auch. Ich habe eben gekocht. Ich habe beim Kochen, also beim Mittagessen, ne, wie man das immer so macht, ne, und habe mir dabei einen Garten vorgestellt, den ich dann gleich zeichnen muss. Also ich habe erst so ein Bild im Kopf und dann bringe ich das zu Papier, weißt du? Weil ich eine Geschichte zu dem Garten habe, ja.
Wie siehst du das mit Privat und Arbeit? Also Zeit, trennst du da irgendwie?
Weil ja, das ist extrem wichtig, ja.
Work-Life-Balance.
Das halte ich für Quatsch. Work-Life-Balance, so ein neumodischer Begriff. Ich bin ja noch eher alte Schule sozusagen. Ich finde es wichtig. Ich habe ja auch zwei Kinder, die jetzt, also die werden älter. Das hätte ich nie gedacht. Und ich habe es auch versucht, gut zu schrauben. Ja, aber es lässt sich nicht verhindern. Und ich sage meinen Kindern immer, das ist scheißegal, was für Noten ihr habt. Guck nur, dass du in Mathe keine 5 kriegst, damit du dann bei den guten Fächern da glänzen kannst, aber finde vor allen Dingen deine guten Fächer, weil die tragen dich dein Leben lang, ja. Und dann musst du gucken, wenn du eine Work hast, wo du eine Balance auf der anderen Seite brauchst, bist du im falschen Beruf, ja. Und bei mir ist es, aber das meine ich wirklich ernst, ich habe vor 10 Jahren noch 90 Kilo gewogen, ja. Und dann fing es an, Ernährung langsam umzustellen, Schlaf umzustellen, am Wochenende nicht mehr arbeiten, Sport zu treiben, weil ich kenne so viele Unternehmer und ihr wahrscheinlich auch. Ey, dankt dir keiner am Ende. Dankt dir einfach keiner. Und es ist so wichtig da, ja, ganz wichtig, ja.
Ich habe deswegen dran gedacht, weil gerade kreative Berufe, das bemerke ich immer wieder, die Kreativität, die fängt ja nicht um 8 Uhr morgens im Büro an und hört um 17 Uhr auf. Die ist immer da,
scheiße, ja. Dann ist irgendwo und denkt, ey, geil, da, das muss ich mal auch einbauen und so. Aber das deshalb, ne, das ist keine Work für mich, das ist schon so, ich mache das einfach echt gerne. Ich glaube, meine Ex-Frau, der rannte das Blut manchmal aus den Ohren, wenn ich so geredet habe. Die ist auch Gärtnerin gewesen oder immer noch und jetzt wieder, ja. Klar, in so einer Beziehung, wenn dann beide Gärtner sind, aber ich finde es auch gerade, wenn du Kinder hast, also absolut auch ein Ausdruck von Respekt, dass wenn ich weiß, der Kollege ist um 16 Uhr nicht da oder der hat am Freitag Kindergarten, da rufe ich dann auch nicht an.
Ja.
Ja, und auch das muss ich sagen, man muss private Termine genauso ernst nehmen wie geschäftliche Termine. Ja. Das bringt nichts, ja. Und ich mache viel Sport. Also ich erzähle gerne über meinen Sport, aber das lassen wir jetzt mal, glaube ich.
Okay, gut. Ja, wir kommen nämlich gerade auch so zum Ende, deswegen passt das eigentlich ganz gut. Mhm. Wir haben bei uns im Podcast so eine schöne Abschlussfrage. Wir haben ihn schon erwähnt, tatsächlich, den lieben Tjaats in dieser Folge.
Ah ja.
Genau, und wir wollen eigentlich immer, Tjaats, wir wollen eigentlich wirklich so eine Doppelseite in deiner Zeitung haben. Und da musst du nicht so ein bisschen, also Vorstellungskraft hast du. Es ist eine leere Doppelseite, ein leeres Blatt hast du auch ganz häufig, hast du schon gesagt, auf dem du irgendwie was machst. Ja. Und diesmal geht es darum, eine Botschaft an die Zuhörenden, an die Landschaftsgärten, an die Auszubildenden, an die Technikerschüler rauszugehen. Ja, was du denen mitgeben möchtest, was du denen wünschst.
Boah, also ich habe ja eure Folge schon mal gehört und da habe ich gedacht, wenn mir die Frage gestellt wird, dann sage ich ganz egozentrisch, der beste Carsten, den es je gab. Aber was gebe ich den Leuten mit? Ich glaube, Mut zur eigenen Authentizität. Und Authentizität heißt nicht Respektlosigkeit. Ja, genau, ich glaube einfach mehr Mut, ja, nicht zum Widersprechen, aber ja, genau, mehr Mut zur eigenen Authentizität, ja, ohne respektlos zu sein, weil das ist. Ich glaube, das würde ich denen mitgeben, ja. Das kommt dann auf die Doppelseite, oder was?
So ganz groß geschrieben, genau.
Ja.
Ohne Rechtschreibfehler dann auch.
Ja. Ah, okay. Ja, das ist ja okay, dann müssen aber. Also wie viel Folgen habt ihr schon?
Das 100, ist jetzt 200? Das 95. glaube ich.
Ach, die 95. 96, glaube ich.
96, Entschuldigung.
Habt ihr mal geguckt, ob das alles, so alle Zitate so in der richtigen Schriftgröße dann draufpassen?
Ja, wir haben ja mit den ersten Folgen haben wir das ja gar nicht gemacht. Ich weiß gar nicht, wann wir damit angefangen haben.
Ja, nicht bei 40 15, oder so.
20? Müssen wir echt mal gucken. Mhm. Das wäre eigentlich cool, ne, wenn man die alle so.
Also wirklich, ja, finde ich gut, ja.
Wir hatten es damals gesammelt, wir hatten auch die, vor einem Jahr durften wir auch mal einen Vortrag halten auf den Unternehmenstagen von uns. Da haben wir auch ein paar davon gesammelt von solchen Aussagen.
Ja. Oder wenn ihr eine Insta-Geschichte draus macht.
Haben wir auch schon mal gemacht, so ein paar Beiträge. Ja.
Sicherlich interessant, auch mal zu hören, wie so die einzelnen Perspektiven sind, ja.
Ja.
Ja, so ein Austausch ist, finde ich, immer wichtig, ja.
Ja.
Schön. Wir haben, finde ich, einen sehr authentischen Eindruck von dir bekommen, Carsten.
Danke.
Und über viele Sachen, wo die Leute vielleicht noch nicht wussten, dass du so arbeitest, denke ich.
Ja.
Ansonsten auch einen schönen persönlichen Eindruck von dir. Hat mich sehr, sehr gefreut.
Ich habe auch einen sehr guten Eindruck von euch.
Das freut uns.
Herr Tobi, ich kannte dich ja noch nicht vom Gesicht zumindest. Und ja. Thomas, wir hatten ja schon gesprochen vor 10 oder mehr Jahren über LinkedIn.
Ja.
Und man ist dann immer so verbunden über Social Media und jetzt haben wir auch mal das Gesicht zur Stimme.
Ja. Ja. Und auf der Messe sehen wir uns dann bestimmt mal persönlich, oder? Bist du auf der Galaber-Messe?
Ja, klar. Ja. Ist doch das Highlight des Jahres.
Sehr gut. Perfekt.
Ja.
Okay, dann
vielen Dank.
Lassen wir dich in deine kreative Planung, die du dir beim Essen ausgedacht hast.
So ist das, ja. Vielen Dank für die Möglichkeit und ich wünsche euch auch weiterhin alles Gute.
Danke, Carsten.
Danke dir.
Bis dahin. Ciao. So, ich drücke hier auf Stopp.
Ja.
Und dann glaube ich tatsächlich, ich weiß nicht, ob wir uns dann nicht mehr sehen. Doch.
Doch, doch. Das war's dann wieder mit der Folge Digital Mobil Vernetzt. Wenn du mehr hören willst, klick auf Abonnieren und wir hören uns in der nächsten Folge wieder.
Wir bedanken uns an der Stelle nochmal ans Marketing, die uns immer ganz toll unterstützen bei den ganzen Titelbildern und bei der ganzen Aufmachung dieses Podcasts. Den Schnitt und die Videoproduktion, das übernehmen Tobias und ich. Und Tobi macht auch die schönen Fotos von unseren Gästen. Wenn ihr uns weiter unterstützen wollt, dann schreibt uns gerne und ja, lasst uns gerne ein Abo da.